Moin!
Moin moin, wobei das in Friesland schon Gesabbel ist.
Hi und herzlich willkommen beim Herz aus Norden Podcast Staffel 4. Jetzt ist Mama dran. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zur 5. Folge der 4. Staffel vom Herz aus Norden Podcast. Herzlich willkommen in der 3. Januarwoche und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Mama. In den letzten 2 Folgen haben wir uns erst darüber unterhalten, wie man aus einem behinderten Kind einen Schlagzeuger macht, und in der letzten Folge darüber, wie man aus einem behinderten Kind einen mehr oder weniger passablen Handballer macht. Ich möchte noch mal einmal auf ein Feedback eingehen, das mich erreicht hat. Egal wen es wie sehr, wie doll stört, ich werde niemals aufhören, über mich als Behinderten zu sprechen, und ich werde niemals aufhören, dieses Wort Mensch mit Behinderung für die lächerlichste Fehlinterpretation überhaupt zu halten. Wenn du dich daran störst, fühl dich herzlich eingeladen, wirklich ganz, ganz herzlich aufzuhören, den Podcast zu hören, weil mea culpa, aber ich bin der Betroffene und du stellst dich einfach nur an. Das wollte ich an der Stelle mal gesagt haben, bevor wir jetzt heute da reinstarten, zu sagen, Schuljahre. Die Grundschule ist vorbei und wir haben jetzt 1998. Es geht auf die weiterführende Schule zu. Und nochmal die Erinnerung, wir reden hier über ein Kind, über das die Ärzte gesagt haben, liebe Frau Walzer, dieses Kind wird niemals lesen, schreiben, rechnen, Fahrrad fahren und was sonst nicht noch nicht alles. Von daher fühle ich herzlich eingeladen, wenn es jetzt losgeht damit, dass wir im Frühsommer 1998 starten damit, wie es überhaupt dazu kommt, dass ich Kruppianer geworden bin, ohne jemals Stahlwerker geworden zu sein. Schön, dass du dabei bist. 15. Januar 2023, Sonntagnachmittag. Mama, wir sind wieder zurück. Schön, dass du wieder mit dabei bist.
Das stimmt, ich freue mich auch.
Ich habe gerade schon im Vorspann gesagt, den du ja nie mitkriegst, du bist ja quasi immer so ein bisschen unvorbereitet in die Dinge, die ich schmeiße, dass wir jetzt in Schulsituationen gehen. Wir haben jetzt behindertes Kind als Schlagzeuger, wir hatten behindertes Kind als Handballer, und jetzt kommt so eine Zeit, glaube ich, die ganz wichtig war und ist, die wir aber, glaube ich, berechtigterweise gesagt, mit deutlich unterschiedlichen Augen gesehen haben. 1998 bin ich von der Grundschule auf die weiterführende Schule gewechselt, und wir haben die Situation zu sagen, dieses Kind wird niemals lesen, schreiben, rechnen, bla, hast du nicht gesehen, was da nicht noch alles nicht gehen sollte. Und ich glaube, es wäre ganz interessant, wenn du einfach mal so einen kleinen Einblick da rein gibst, wie ist dieser Wechsel eigentlich vollzogen und warum bin ich eigentlich da gelandet, wo ich gelandet bin, obwohl ich hätte ganz woanders landen sollen?
Das tue ich gerne. Also, als es losging zu überlegen, Schulform wird gewechselt, haben viele Gespräche stattgefunden, in jedem Haushalt separat natürlich, aber es gab so einen Tenor in deiner Klasse, dass die gymnasialen Schulen im Einzugsbereich Krefeld-Uerdingen viel besser seien als im Raum Duisburg und man doch versuchen sollte, sein Kind dahin einzuschulen. Okay. Man stellte sehr schnell aber fest, dass die Direktoren in den verfügbaren Schulen das nicht wollten. Die wollten in ihrem Einzugsbereich bleiben. Das heißt, sie wollten Uerdinger Krefelder Kinder nehmen, nicht aber die Duisburger Kinder. Verständlich auch, finde ich heute. Auf jeden Fall war das so eine Geschichte, dass 3 Kinder aus seiner Klasse plötzlich fündig wurden und Zweitwohnungen anmieteten. Was? Zweitwohnungen, nur um sein Kind einzuschulen? Also ich habe mich schlau gemacht, oder wir haben uns schlau gemacht, haben festgestellt, der Grund hätte liegen können an der Tatsache, dass zum Beispiel das Uerdinger Gymnasium wirklich sehr, sehr, sehr fortschrittlich bestückt war, schon mit PC-Geschichten am Platz und. Also die waren wirklich weit voraus, den Schulformen von Duisburg. Wie auch immer, das hatte dann vielleicht, Fragezeichen, aber mit Augenzwinkern, die Berechtigung zu denken, wir mieten jetzt eine Wohnung an, eine Wohnung, damit mein Kind in die Schule gehen kann. Also ich fand das merkwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben uns umgetan und durch Papas Arbeit, Papa hat ja, das, aber das haben wir schon oft gesagt, diesen Feuerfest-Einkauf bei Thyssen gemacht. Und da gab es halt richtig, richtig viel Kontakte und auch richtig, richtig gute Kontakte. Und wir mussten gar nicht lange rühren. Wir wurden sehr schnell fündig. Fündig auf eine Familie, die sofort auch aus beruflichen Gründen zum Papa jetzt bereit gewesen wäre, zu sagen, ja, überhaupt kein Ding. Natürlich stellen wir euch eine Wohnung in Uerding zur Verfügung, wo ihr den Jungen anmelden könnt. Und dann kann er dort in die Schule. Okay, aber ich will das jetzt mal nicht, nein, Uerding erstmal so nicht. Lass uns mal vor der Haustür gucken. Ist in Ordnung. Wir haben uns angemeldet. Das Krupp-Gymnasium in Rheinhausen hatte Tag der offenen Tür. Mhm. Da gehen wir hin, Jan. Wir sind hingegangen. Wir sind hingefahren. Wir haben das Auto abgestellt und sind natürlich durch den Haupteingang gegangen. Wir sind in die Schule reingekommen. Ich habe dich so an der Hand gehabt irgendwie und habe an der Handhaltung und an deiner Körperlichkeit gemerkt, ja, ein schönes Gebäude, glaube ich. Wir mussten auch nicht reden. Wir sind raufgegangen. Eine Treppe rauf, in eine Flursituation. Es ging links ab, rechts ab, aber auch noch so ein bisschen Treppenhaus. Und uns voran kam ein Mann, von dem ich damals nicht wusste, ist es, was für ein Lehrer ist das. Mhm. Aber er war so, so ein Typ, großer Vater irgendwie, so sympathisch ohne Ende. Und so kam er dann auch stimmlich rüber irgendwie. Guten Tag zusammen, herzlich willkommen in unserem Haus. Und da war es passiert irgendwie. Du hast meine Hand gedrückt und hast mich von unten nach oben so angeguckt und hast gesagt, Mami, in diese Schule möchte ich bitte. Keine Diskussion mehr. Gestorben war dann diese Wohnungsgeschichte, war mir sowieso unsympathisch irgendwie. Und ja, und dann warst du, jetzt melde ich dich da an. Du wolltest in diese Schule und du solltest in diese Schule. Von daher, also es war ein ganz normaler und ein ganz einfacher Weg. Und aber die richtige Wahl eigentlich.
Ja. Ja, ich meine, das war ja nun auch eine spannende Geschichte, ne? Für mich schon so. Ja, natürlich, ich wollte das Krupp-Gymnasium unbedingt sehen, einfach weil unsere Zivis ja schon anfingen, daher zu kommen. Zu dem Zeitpunkt war Thorsten da,
ja.
Dessen Bruder dann ja auch irgendwann noch zu uns ins Haus kam. Und ich werde das nie vergessen. Wir haben diese Anmeldeunterlagen unterschrieben. Und für mich als Kind war das einfach so, aber ich glaube, da sagt man noch gar nichts Falsches. Als 98... Es gab noch kein Zentralabitur, es kochte noch jede Schule so mehr oder weniger ihre eigene Suppe. Und das Krupp-Gymnasium war schon so das Krupp-Gymnasium. Das war schon also so im Duisburger Raum das Aushängeschild an Gymnasien schlechthin irgendwie. Wer von uns kam, der hatte ein hochwertigeres Abitur als vom Albert Einstein in Rumeln, als vom ne, so, mache jetzt kein Schulbashing auf, aber das war schon eine Hausnummer auch irgendwie. Es hatte einen Ruf, besonders schwer zu sein auch.
Genau.
Und ja, dann erinnere ich mich noch, dass so in den Sommerferien 98 kam dann irgendwann der Brief von der Stadt Duisburg und stand drauf, Abteilung Schulamt, und ich wusste sofort, ja, Niklas Balzer, alles klar, rein ins Gemeindehaus. Thorsten war damals in der Gemeindehausküche, ja, noch. Thorsten, der Brief von der Schule ist da. Und er sagte sofort, ja dann, herzlich willkommen, Kruppianer. Da hatte ich den Brief noch gar nicht auf. Mach mit zitternden Händen diesen Brief auf, in der Hoffnung, ich muss nicht nach Krefeld. Ich kann diesen Menschen den Rücken kehren. Ja. Ich mache meinen eigenen Weg. Ich gehe da weg und mache mein eigenes Ding irgendwie und mache dann halt diesen Brief auf und lese. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Ihr Sohn Jan Gedönsrath auf dem Krupp-Gymnasium Rheinhausen angenommen worden ist. Ich bin, glaube ich, in meiner Erinnerung schreiend durchs Haus gerannt und schreiend und jubelnd. Und
das stimmt. Aber ich habe, weil du Thorsten benennst, ich habe an Thorsten sofort gemerkt, Thorsten war mit Leib und Seele Kruppianer, konnte er sich auch leisten, er war ein extrem guter Schüler und. Es war was Besonderes, sagen zu können, ich bin Kruppianer. Das war einfach irgendwie so eine besondere Nummer irgendwo. Sie haben ja nicht gesagt, ich gehe zum Krupp-Gymnasium. Nein, sie waren die eigene Bevölkerung. Ich bin Kruppianer. Ja. Das war irgendwie ganz was Besonderes. Und Thorsten hat das mit Stolz begleitet. Du warst jetzt einer von ihnen. Und so hat er es auch benannt irgendwo. Das war eigentlich eine schöne Sache. Irgendwo.
Ja, schon. Also irgendwie schon so was Elitäres. Irgendwie. Ja. Und jetzt schlagen wir den Bogen dahin. Wer war dieser väterliche Typ, der uns begrüßt hat? Wer sollte es anders sein? Mein Biolehrer in der 5. Klasse, mein Biolehrer in der 10. Klasse, Herr Ritterbach. Genau. Zack. Wer hat mich an die Schule gelockt? Natürlich der Typ, der mir dann auch am meisten den Arsch gerettet hat während der Schulzeit. Das kann man halt auch nicht anders sagen.
Genau. Und, und auch der Herr Ritterbach, weiß ich nicht, jetzt mal mit langen Schritten, weiß nicht, voran, wir müssen das ja nicht nochmal aufgreifen, aber der Herr Ritterbach, der, als es schwer wurde, mal zu mir sagte, Frau Balzer, trauen Sie sich zu, sich vor die Klasse zu stellen? Kannst du dich erinnern, dass es dieses Werbeplakat gab, behindert ist man nicht, behindert wird man?
Ja, natürlich, klar. Damals, ich weiß nicht, wie es damals hieß, heute heißt das Ding Aktion Mensch. Und ich hätte wirklich kotzen können, weil es war einfach so, diese Riesenplakate, gerade bei uns vor der Schule ist so eine Riesenplakatwand gewesen. Behindert ist man nicht, behindert wird man. Und das Erste, was meinen Mitschülern einfällt,
du bist ja gar nicht behindert, du wirst erst behindert.
Meine Fresse, ihr dämlichen Idioten. Ey.
Aber das hat er eben zum Anlass genommen, zu fragen, ob ich mir zutraue, mich mal vor die Klasse zu stellen und deine Position zu erklären einfach. Wer bist du? Warum bist du so, wie du bist? Also im Prinzip so ein Podcast.
im Endeffekt war es ja in der 5. Klasse dann auch einfach mal die Situation, 29 Mitschülern und Mitschülerinnen, 29 MitschülerInnen.
Genau.
So, ne? Alle 347 Geschlechter waren vertreten natürlich.
Mädels und Jungs natürlich.
Plus die ganzen Nicht-Binären, die es damals noch gar nicht gab, aber gut, egal.
Genau.
Quatsch. Auf jeden Fall, ne, 29 Kindern in der Klasse mal zu erklären, pass auf, was ist eigentlich Behinderung und wie drückt sich das aus und vor allem auch, wie macht sich dieses Schild bemerkbar, wie ist diese Werbung überhaupt gemeint? Was meint das zu sagen, behindert ist man nicht, behindert wird man? So, ne, das ist ja nun auch eine Interpretationssache irgendwie, die vielleicht für 10-Jährige schwierig ist, aber da hätte ich mir eigentlich schon erhofft, bei den vielen Akademikerhaushalten, die bei uns in der Klasse so waren, dass da Eltern das begleitet hätten. Aber da kommen wir ja gleich noch drauf, weil, das greife ich jetzt schon mal gerne vorrück, die diskriminierendsten Erlebnisse in meinem Leben sind alle hervorgerufen worden von Frauen. Das ist die verpatzte Fahrradprüfung in der Grundschule gewesen, was diese besagte Grundschullehrerin war.
Ja.
Das ist Heike gewesen beim Handball als Mutter eines Mitspielers, die meinte, warum müssen wir ein Krüppelkind in der Mannschaft haben?
Ja.
Das ist Mutter S gewesen aus der Gymnasialklasse, die dann meinte, Frau Balzer, wollen Sie nicht mal drüber nachdenken, ob Sie Ihr Kind auf eine andere Schule schicken?
Oh Gott, ja.
Die einzigen Bezüge, die mich in meiner Behinderung diskriminiert haben, waren alles irgendwelche Mütter.
Letztendlich, ja.
Gut, okay, wir kommen gleich noch auf einen Mann, der sowas Ähnliches getan hat, wobei ich immer noch glaube, das hatte nicht meine Behinderung zum Ursprung, aber die hat er gegen mich benutzt. Mhm. Aber da kommen wir gleich noch drauf. die Aktion damals mit der Raupe Nimmersatt. Komm, wir drehen den Spieß eben, weil ich da dieses Bashing eben mache. Ich habe schon erzählt in der ersten Staffel ja, ich habe mal nachsitzen sollen, in Anführungsstrichen, weil ich diese scheiß Kreise nicht schneiden konnte, diese scheiß Raupe Nimmersatt nicht basteln konnte.
Ja.
Und habe dann also heulend da im Schulkindergarten rumgesessen. Von daher braucht man die große Sache gar nicht so aufbauschen. Aber du stehst auf dem Parkplatz, willst mich abholen,
genau,
und stellst fest, alle Kinder kommen, nur ich nicht.
Genau. Und dann kam eben eine Mitschülerin aus dem bekannten Freundeskreis, sag ich jetzt mal so. Wobei, ja, du weißt, wie ich mit Freund umgehe, mit dem Wort Freund.
Oder
also unter dem ganz, ganz engen Bekanntenkreis. Und dieses Mädchen kam, stieg zu ihrem Vater ins Auto und schaute über die Schulter, Jan muss nachsitzen, stich ins Auto und fuhr weg. Beide, habe ich heute immer noch das Gefühl, und ich glaube, es hat mich nicht getäuscht, hämisch grinsend. So habe ich das zumindest damals empfunden, und es tut mir auch gut, wenn ich das jetzt so ausspreche. Also ich mit langen Schritten in die Schule, mit dem Reingehen in den Schuleingang, in den Grundschuleingang, habe ich gedacht, okay, jetzt, heute schließen wir eine Schule. mit langen Schritten ins Lehrerzimmer. Klopfen hatte ich, Kinderstube hatte ich in dem Moment völlig verlernt. Nicht klopfen, buff, die Tür auf. Ich sitze vor dem Kollegium der Grundschule, weil sie hatten eine Sitzung. Okay, ich platze also rein. Guten Tag zusammen. Ich warte auf mein Kind. Wer ist denn Ihr Kind? Die Direktorin stand auf. Wer ist denn Ihr Kind? Jan Niklas Balzer. Sie guckt in die Runde. Weiß jemand, wo er ist? Ja, die mussten in den Schulkindergarten. Okay. Wo ist der Schulkindergarten? Ich gehe mit Ihnen. Wir also mit langen Schritten über den Flur. Ich faust in der Tasche und mit jedem Schritt stinke sauer. Ich kann das heute noch empfinden, was in mir so abging. Jan muss nachsitzen. Okay, wir waren am Schulkindergarten. Die Tür geht auf. Es steht vor mir die Leiterin des Schulkindergartens und ich sehe mein Kind sitzen als einziges in dieser Klasse und sich mühen, Kreise auszuschneiden. Nun war inzwischen, hatte die Behinderung heftig zugeschlagen, er konnte dieses Scheißpapier, dieses Scheiß-Tonpapier nicht mal wirklich halten. Dieses Tonpapier hatte er in der linken Hand, weil sie es so wollte. Er musste mit rechts schneiden und das Tonpapier war geknickt, völlig verknickt. Und ich habe ihm schon so viel Angebote gemacht. Jan, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir brechen hier einfach ab, weil ich habe Mordgedanken gehabt in dem Moment. Ich habe gedacht, also, wer sind Sie? Ich bin die Leiterin des Schulkindergartens. Okay, haben Sie eine pädagogische Ausbildung? Die Direktorin, Frau Balzer, das ist mir völlig egal, aber hier muss jetzt irgendwas passieren. Ja, wir regeln das doch, also wir haben es geregelt. Ich habe dich genommen, aber es hat einfach auch die Enttäuschung, dich wieder hinzukriegen und dich wieder in die Balance zu kriegen, das war schon heftig einfach irgendwo. Du hast es ja nicht verstanden irgendwo. Du wusstest, bestimmte Dinge kann ich nicht und jeder hat aber Verständnis dafür. Jeder weiß, warum das so ist, dass du es nicht kannst. Nur sie nicht irgendwo. Was ist das für eine Pädagogik?
Ich habe es ihr vor allem gesagt. Ich habe ihr gesagt, Frau Grabowski, ich kann das nicht, weil ich die Behinderung habe. Und dieses Mädchen,
sie hieß Grabowski, ne?
Ja.
Wie der Maulwurf. Oh, ja. Wie furchtbar alles, ja.
Die hämische Birte.
Mhm.
Der blöde Luder. Die hat es auch noch befeuert. Ja, aber Jan, du musst das können.
Genau.
Das ist dämlich, genau. Miststück. Naja, gut, auf jeden Fall. Es ist übrigens die Tochter von derjenigen Lehrerin, die mich damals, ne, hier, bist du doch zu dick, und dann hinterher auch noch mehr die Fahrradprüfung fast versaut hat.
Genau.
Lehrerkinder, ne? Ja. Lehrerskinder, Pfarrersvieh und so weiter.
Ja. Gedeihen selten oder nie.
So, ne, alles gut. Aber das, was das hinterlassen hat einfach, das war die erste wirkliche, ernsthafte, diskriminierende Geschichte für mich in meinem Leben. Das hätte ich damals natürlich nicht so sagen können, aber das ist einfach nichts anderes gewesen. Du weißt, dieses Kind kann mit der linken Hand nicht so
zart festhalten, dass es dieses Papier nicht verknickt. Das hat, und ich habe, glaube ich, 20, 25 Kreise verschnitten, weil es einfach nicht ging. Es ging einfach nicht. Und ganz ehrlich, dieses scheiß Basteln ist bis heute so ein rotes Tuch. Ich konnte nie basteln, ich wollte nie basteln, ich habe nie gebastelt, ich habe mich dem auch immer verweigert. Und bis heute sind Kunstlehrer für mich nach wie vor der Abschaum der Gesellschaft. Also,
ja, aber jetzt, man muss sich einfach überlegen, was das für Auswirkungen hat.
Ja.
Einmal so einen Fehler durchlebt zu haben, so muss man es ja sagen. Du musstest geduldig und tapfer auf diesem Scheißstuhl sitzen und solltest die Raupe nimmer satt.
Ja.
Also, schon heftig, ja.
Ja. Ja, ja, gut. Okay, also, ne, bevor sich jetzt wieder irgendjemand aufregt, genau. Jeder Mensch hat dieselbe Chance und ich bin auch zu jedem erstmal freundlich. Trotzdem kann ich Kunstlehrer grundlegend nicht ernst nehmen. Punkt. Pech gehabt. Nicht mein Problem.
Das muss einfach jetzt dann auch jeder so akzeptieren.
Ja, aber ich höre sie schon wieder alle weinen. Du kannst nicht nur, weil jemand Kunstlehrer ist. Doch, kann ich.
Ja.
Nein.
Kompromiss.
Genau. Der Kompromiss ist, ich töte dich immerhin nicht dafür, dass du Kunstlehrer bist. Sei doch froh.
Genau.
Du darfst ja weiterleben. Kunstlehrer sind auch Menschen, ja, aber keine wertvollen. So, jetzt
egal, wir haben es ja wir haben es ja überstanden. Nur ja. Ich meine, so der Umgang mit Lehrer war ja dann doch auch manchmal heftig, ne?
Mhm.
Das darf man alles so nicht vergessen. Ich meine, das eine Mal haben wir es hingekriegt, aber Krupp-Gymnasium war ja nicht nur schön. Du hattest tolle Zeiten, aber es gab auch schwierige Zeiten.
Ja, ganz, ganz, ganz lange Jahre. Ganz, ganz lange Jahre eigentlich, gute Zeiten.
Ja.
Wir fangen mal damit an. Ich meine, ich bin ja direkt Vollgas reingestartet. Der Musikunterricht in der 5. Klasse war ersetzt durch Chorprobe, freitags in der 6. Stunde.
Ja.
Und da habe ich ja durchaus auch schnell Feuer gefangen.
Ja.
Wir haben, glaube ich, schon noch in der 5. Klasse oder schon in der 6. Ich glaube, noch in meiner 5. Klasse den Tabaluga damals aufgeführt.
Genau.
So, von daher war dann auch ganz schnell klar, boah, geil, diese Schule macht auch noch Musicals selber.
Ja.
Elisabeth Kluth damals, meine Musiklehrerin und
eine
Chorleiterin.
Tolle Frau. Eine tolle Frau.
Die Chefin, wie sie dann hinterher nur noch genannt wurde, irgendwie, die war ja an Großartigkeiten nicht zu übertreffen. So,
fachlich kompetent, ohne Ende, das war eine großartige Frau.
Ja. Ja. Pädagogisch großartig, fachlich kompetent, ohne Ende und menschlich auch einfach, mit nichts zu bezahlen. Die Frau war einfach der Wahnsinn, das kann man einfach mal so sagen.
Genau.
So, spannend ist, ich greife das jetzt mal so ein bisschen vor, wir haben ja im Vorgespräch schon so ein bisschen drüber gesprochen, zu sagen, du siehst mich jeden Morgen den kleinen Berg zur Schule hochlaufen und nimmst mich von hinten so wahr, wie du es gleich sagst. Ich dagegen bin jeden Morgen stolz geschwollener Brust. Ich bin jetzt ein Kruppianer. Einer von vielen, denn wir sind viele. So,
ja.
Nach dem Motto, unser Name ist Legion, denn wir sind viele.
Ja.
Und auch ja mit diesem Gefühl irgendwie, ne? Durch den Chor, Anbindung an die Oberstufe, alle miteinander, immer dieses Schild nach außen gegen die angrenzende Gesamtschule, ne? Wir sind besser als ihr. Ja, gut, okay, kann man jetzt von halten, was man will, aber das war einfach so dieser Spirit, dieser Geist, der in dieser Schule saß.
Ja.
Aber gut, erstmal so Grundannahme, das war mein Leben. Du hast mir mal gesagt, du hast mich ganz anders gesehen.
Ja, Jan, guck mal, wir haben ja geübt. Wir haben Radfahren geübt, weil es wäre durchaus leistbar gewesen, aus der Wohnsituation, in der wir waren, bis zum Gruppengymnasium dann irgendwann mit dem Fahrrad zu fahren. Wir haben es geübt. Ich habe festgestellt, du brauchst für alles länger. Zum Aufsteigen auf ein Fahrrad, rote Ampel, länger als andere Kinder und purzeliger als andere Kinder. Also das Aufsteigen war ja behindertengerecht. Das Fahrrad hat immer ein bisschen gewackelt. Du hast
und
nie
falsch rum.
Und nie stabil irgendwie sofort wieder losgefahren. Und es waren zum Teil ja auch sehr belebte Straßen. Also Fahrrad kam für mich überhaupt gar nicht in Frage. Ich wäre zu Hause, das wäre nicht gegangen. Ich hätte das, wäre vor Angst gestorben zu Hause. Dann haben wir geübt Busfahren. Busfahren hättest du zweimal umsteigen müssen, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere. Auf jeden Fall, dieses Einsteigen in die mittlere Situation des Busses erwies sich auch als schwierig, weil die Bustritte einfach relativ hoch waren. Und du hast Tage, an denen du, oder du hattest Tage, an denen du sehr gut drauf warst, dann ging das über die rechte Seite. Du hattest aber auch Tage, wenn du schlecht drauf warst, hast du komischerweise immer versucht, die linke Seite zu bemühen. Nein, Jan, heute wäre ausgerechnet bitte die schöne Seite dran, die rechte Seite wäre dran. Nein, du musstest dann die Behindertenseite nehmen. So zum Ausdruck, haben wir schon ganz, ganz oft gesagt, deiner Seele.
Ja, aber da mal eben einmal dazu, weil wir das jetzt gerade so haben. Das ist, glaube ich, ganz spannend an der Stelle. Warum ist das so? Weil, wenn es dir scheiße geht, brauchst du Sicherheit.
Ja.
Und dann ist auf deinem rechten Bein stehen meine Sicherheit, also muss das linke voran.
Genau.
Springen geht nicht. Also das Bekloppte daran ist eigentlich, du musst genau in der Situation, wo es dir am schlimmsten geht, das sichere Bein zum Stand halten und kannst es nicht benutzen, um vorwärts zu gehen. Aber spannend,
auf jeden
dass
Fall.
Sich das so entwickelt jetzt.
Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Busfahren auch nicht. Also ich fahre. Ich bringe dich jeden Morgen in die Schule, dann habe ich die Sicherheit und, und. Ja gut, das haben wir dann auch gemacht. Ich habe dann nicht mal richtig eingepackt. Ich habe angehalten, dich aussteigen lassen. Tschüss, Junge. So, wie es halt so ist. Und dann habe ich dir immer natürlich nachgeschaut. Immer so ein bisschen, du erinnerst dich an die Handballsituation, du warst immer ein bisschen für meine Visualität ein bisschen langsamer, ein bisschen purzeliger. Man hat an manchen Tagen ganz deutlich deine Behinderung gesehen. Das heißt, die linke Seite war ein bisschen krampfiger, bergauf sowieso. Der Fuß spastete ein bisschen. Das heißt, der linke Fuß, wenn du ihn gesetzt hast, hat die Fußspitze ganz häufig auch so nach innen gezeigt. Das brachte dann so ein Purzelverhalten mit. Und dann ist es irgendwann auch mal passiert, dass du gefallen bist, über die falsche Fußstellung gefallen bist und der Rucksack fiel runter. Und es kamen zwei andere Kinder und haben den Rucksack weggetreten.
Weißt du, Situationen, die man als betroffenes Kind dann in dem Moment gar nicht so stressig so gar nicht wahrnimmt, aber natürlich jetzt spannend zu hören, so, weil das sind Filme, die auf meiner Platte gar nicht hängen geblieben sind, weil ich natürlich in dem Moment viel mehr damit zu tun habe, mit diesem Gefühl zu sagen, boah, scheiße, jetzt liege ich hier auf der Fresse.
Ja, irgendwie, ne? Und es hat dir natürlich keine aufgeholfen und du hast relativ lange gebraucht, um deinen Rucksack wieder hochzunehmen und um ihn aufzusetzen, was deiner Behinderung geschuldet ist. Ich habe im Auto gesessen und habe gedacht, ich steige jetzt auf und helfe ihm. Nein, ich tue es nicht. Doch, ich gehe jetzt hin und helfe ihm. Nein, ich tue es nicht. Ich muss ihm helfen einfach. Und nein, ich bin, sage ich ganz bewusst jetzt so, ich bin leidend und weinend nach Hause gefahren. Weil das tut Mutter weh einfach. Zu sehen, pass mal auf. Er muss diese Behinderung jetzt leben, aber ich muss ihn loslassen. Er muss es lernen, mit seiner Behinderung umzugehen. Und auch die Häme der Kinder muss er lernen zu parieren. Es sind ja so viele Kinder auf dem Krupp-Gymnasium und nicht alle sind wie diese drei, wie diese zwei, die hinter dir hergelaufen sind. Die anderen sind anders mit ihm. Und also, das war Kopfarbeit. Oft.
Ja, und das ist sehr, sehr spannend. Ich meine, es hat sogar Situationen gegeben, wo ich sagen würde, da haben wir beiden uns schon fast gestritten um dieses Thema irgendwie, weil wir beide Zeit gebraucht haben, um zu verstehen, dass deine Sicht der Dinge und meine Sicht der Dinge auf dieselbe Situation beide Berechtigung haben, obwohl sie so unterschiedlich sind.
Ja.
So, ich hätte das niemals so erzählen können. Trotz und allem ist es natürlich so passiert auch irgendwie. Ne?
Genau.
Und das ist schon, denke ich, auch spannend. Und ich glaube, das ist auch für einige Menschen da draußen, die ja, wie ich weiß, mitzuhören, auch eben gerade um mal mitzukriegen, wie gehen Eltern mit behinderten Kindern um. So, ne? Das ist einfach, das sind, glaube ich, die Zeiten, wo du als Eltern dann teilweise mehr leidest als dein Kind. Vielleicht kann das tröstlich sein für den einen oder anderen zu sagen, pass auf, es gibt Situationen, die erlebe ich schlimmer als das betroffene Kind irgendwie. Für mich war es in dem Fall nicht so schlimm. Aber es sollten ja auch noch andere Situationen kommen. Ich meine,
Jan, was glaubst du, wie froh ich war, dass wir diesen durch den erweiterten Bekanntenkreis die Familie SCH nebenan wohnen hatten, wo ich mit der Mutter gut bekannt war und ich sagen konnte, wenn der Jan mal früher Schluss hat, weil Handys haben ja damals noch nicht so eine Rolle gespielt irgendwie, kann er zu euch kommen? Ja, selbstverständlich kann er hier hinkommen. Kannst du dich an die Zeit noch erinnern?
Ja, klar.
Ja, okay.
Ja, sind einfach so die Sachen irgendwie. Ne? Aber jetzt lass uns die fünfte Klasse so ein bisschen überspringen.
Im Endeffekt. Gerne.
Ich bin ja gut angekommen. So, auch ne, mit den kleinen WWchen irgendwie. Wir haben das ausgetestet. Genau. Fahrradfahren ging nicht, Busfahren ging nicht. An der Stelle möchte ich dazu einmal sagen, damit man das mal einschätzen kann. Ich bin heute ein 140 Kilo schwerer, 1,88 Meter großer Mann. Und ich kann Bus fahren, so dass ich mich selber sicher fühle, seit 6 Jahren ungefähr, also seitdem ich so bummelig 28 bin. Davor hatte ich nicht die Kraft oder die körperliche Balance, in den Bus zu steigen, sodass ich gedacht habe, ich bin sicher. Weil davor war einfach, wenn ich keinen Sitzplatz habe, steige ich nicht in den Bus, vergiss es, aber garantiert nicht.
Okay.
Also das war auch schon ein Ding, ne? Dieses sich festhalten müssen und nicht können, weil die linke Hand nicht greifen kann. Also greifen, aber mich nicht halten. Das heißt, ich hätte mich immer in aller Relation mit meiner rechten Hand alleine komplett mein Gewicht halten müssen. Plus den Tornister, plus das Stehen, plus die Unsicherheit, sieht einer meine Behinderung und. Ist ja nun auch noch so eine Nummer, ne? Also kommt halt auch alles mit dazu. Das sind ja Sachen, die dazukommen, wo man dann so, mein Gott, die hat ihren Sohn jeden Tag zur Schule gefahren. Ja, das war aber kein, die faule Sau ist zu blöd, mit dem Bus zu fahren. Das war einfach auch Schutz irgendwie, um wir setzen das Kind nicht noch mehr Palaver aus, als es unbedingt ohnehin schon aushalten muss.
Genau.
Lalülala draußen auf der Straße, auch mal schön.
Wie im richtigen Leben.
Ja, so ein bisschen. Klang gerade so, als wenn wir draußen auf der Straße sitzen, aber unfassbar. Ja, gut. So, dann 6. Klasse. So, jetzt muss man einfach doch sagen, ich meine, das war jetzt kein Behinderungsproblem, aber da kam der erste Lehrer in mein Leben, der mit mir nichts anfangen konnte. So wollen wir es einfach mal sagen. Der Erdkundelehrer B, dieses Tinnitus-Arsch, aber der hatte ja ein Problem mit mir, nicht wegen meiner Behinderung, sondern einfach mit mir an sich. Aber er nutzte meine Behinderung gegen mich irgendwie, ne? So, wenn ich das so richtig
Es war schwierig. Es war, dann kam uns der Zufall zu Hilfe. Sie mussten ja in meinem Haus ihre Konfirmation feiern und standen vor mir auf privatem Sektor, um zu fragen, ob die Konfirmationsnachfeier in meinem Gemeindehaus. Ich hätte sehr gerne Nein gesagt. Habe ich dann aber nicht. Sie sind ins Haus gekommen. Ja, er mochte dich nicht. Er hatte einfach, ihr habt euch miteinander einfach irgendwo schwer getan und er hat es an dir ausgelassen. Er hat einfach immer mal wieder dich, das ist doch der dich immer so an die Tafel geholt hat.
Das war der andere dann.
Ach, das war der andere. Okay, dann musst du mir jetzt helfen. Weiß ich nicht, wie.
B war der mit dem Tinnitus?
Ja, natürlich,
aber da hattest du ja nichts mehr zu tun. Aber der immer so seelisch gemein wurde. Der dann gemerkt hat, wenn ich unsicher war und dann so bohrend nachfragte.
Ja, genau.
Der nahm dich einfach dran.
Ja.
Und ich war ja, Gott sei Dank, haben wir ja nun schon oft gesagt, ich war ja sehr schnell sehr, sehr redegewandt irgendwie und auch nie ein Kind, was Angst davor hatte, die Dinge zu sagen. Nee. Das heißt, ich habe dann auch mal gesagt, Herr B., tut mir total leid, aber ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht, ich kann dazu nichts sagen.
Ja, genau.
So, und bei allen ist er dann weiter und hat sich eine 6 auf. Cholerisches Arschloch ohne Ende, brüllen, wie kannst du nur, wie dumm seid ihr alle und hast du nicht gesehen. Also pädagogisch auch ganz, ganz großartig. Bei allen ist er dann weitergegangen, hat den nächsten dran genommen. Bei mir war immer so, ja, aber was sagst du denn jetzt dazu? Sag doch mal was dazu. Du willst doch was dazu wissen. Komm, sag doch mal, bist du zu dumm dazu oder weißt du nur nichts zu sagen? Das war einfach genau diese Nummer irgendwie. Und dann sehe ich, auf einmal kommt dieses Arschloch bei uns ins Gemeindehaus und feiert sein eigenes Kind, wo ich mir gedacht habe, wieso darf so ein Wichser eigentlich ein Kind haben? Mein Gott, nee.
Ja. Er hatte 2. Ja, gut, wie auch immer.
Komisch, dass sie beide haben, ne?
Ja. Aber den habe ich jetzt, muss ich sagen, nur so präsent im Umgang mit meinem Gemeindehaus. Also den sehe ich jetzt ein bisschen anders als du. Ich weiß gar nicht warum, irgendwie, das fällt mir jetzt schwer.
Ja, das war einfach so ein seelischer Drecksack. Ja. Das war einfach nichts, wo du andocken konntest, weil diese seelischen Gemeinheiten kannst du ja nicht nach zu Hause transportieren. Du kommst nach Hause und sagst, boah, Mama, der Herr B. ist so blöd, der... Ja, gut, okay, aber ich denke auch, bis zu einem gewissen Maß ist es durchaus normal, dass Kind nach Hause kommt und sagt, Lehrer XY ist ein Arschloch.
Genau.
So, und ich denke, da darf man auch nicht immer ständig alles so bierernst und so pingelig sehen irgendwie. Richtig. Aber an der Stelle war es für mich halt einfach eine nachhaltige Geschichte.
Ja, klar, sonst würdest du das jetzt, ne? Ja, sonst auch nicht sagen, nicht, nach diesen nicht vielen 25
Jahren später natürlich erzählen, genau, können. So, ne?
Ja.
Gut, okay, aber sechste Klasse geschafft, es kristallisiert sich raus. Ich bleibe im Chor.
Ja.
Ich habe nach wie vor
Schlagzeugunterricht.
Meinen Schlagzeugunterricht.
Mhm.
Der Handball scheitert jetzt gerade.
Genau.
So, um den Link zur letzten, ja, Folge zu schlagen. Der Handball scheidet jetzt aus in der sechsten, ja, Klasse. Das heißt, ich kann mich jetzt voll fokussieren. Ich bin jetzt eigentlich nur noch musikalisch geprägt.
Genau.
Ich renne einmal die Woche zur Chorprobe. Ich renne einmal die Woche zum Schlagzeugunterricht. Oh. Ich habe meine Schule. Ja. Es funktioniert für mich so alles. Aber
aufwendiger.
Aber, pass auf, jetzt kommt es. Ich werde relativ schnell relativ groß und vor allem komme ich schon in der siebten Klasse heftigstens in den Stimmbruch.
Ah ja.
So, und jetzt kommt ja die Situation, unser Schulchor war gestaffelt in 5er, 6er, also den Erprobungsstufenchor.
Ja.
Dann kam der Mittelstufenchor, 7., 8., 9. und 10. Klasse.
Ja, okay.
Und dann der Oberstufenchor, 11, 12, 13. So, da war es ja gestaffelt. Das heißt, ich war als 7-8-Klässler voll im Mittelstufenchor, fiel jetzt aber stimmlich völlig da raus und konnte schon tatsächlich in Richtung der Männer stimmen. Ich kriegte auf einmal den Stimmbruch und konnte ja die Bassstimmen schon mitsingen.
Genau.
Von daher musste ich jetzt plötzlich als 8-Klässler in den Oberstufenchor.
Genau.
Natürlich hibbelig ohne Ende. Klar, aber bevor wir da drauf eingehen, kommt ja noch was anderes. Weil ich war niemand, der gesagt hätte, Schulchor wird jetzt schwierig. Nein, meine Chorzeit änderte sich und ich bin nach Hause gekommen und habe gesagt, Mama, pass auf, ich habe ein Problem. Schlagzeugspielen liegt da in der Zeit und kurze Zeit später, 20 Minuten später dabei, begann die Chorprobe. Ich habe ein Problem. Und dann kommt natürlich mal wieder Supermama mit dem Turbo Polo, der kleinen Rennsemmel.
Supermama.
Und hat die Dinge wieder geregelt, wie man das nicht hätte schöner machen können.
Boah, Jan, das war eine Zeit, heftig, heftig. Also 20 Minuten, wir hatten, glaube ich, eine Stunde Übergang irgendwie so. Ich habe dich abgeholt von der Schule und dich gebracht in den Schlagzeugunterricht. Dafür mussten wir 4 oder 5 Kilometer fahren.
Ja,
ne?
ziemlich.
Ungefähr.
Schule bis nach Homberg, genau. Rein, waren so 4,5 Kilometer.
Und auf diesen 4, 5 Kilometern musste ein Mittagessen her. Das heißt, ich habe mir von Zeit auf Stunde Gedanken gemacht, was ist zu tun. Es ist ein Körbchen zu packen, es ist ein Essen mitzunehmen, was nicht über den Tellerrand schlabbert beim Autofahren. Das heißt, es muss ein festeres Produkt sein. Manchmal bin ich in einem dieser amerikanischen Fahrgeschichten vorbeigefahren und habe am Schalter ein paar Pommes und einen Döner oder irgendwas geholt. Nicht einen Döner, einen Burger geholt.
Manchmal zur Goldenen Möwe, manchmal in eine Dönerbude, Möhren untereinander.
Möhren untereinander zu Hause. Und dann hast du dann hast du eben auf dem Beifahrersitz gesessen. Ich habe dir so ein kleines Handtuch, so ein Küchenhandtuch über die Beine gelegt und den fertig gerichteten Teller auf die Oberschenkel gestellt und dann hast du gegessen, ganz normal. Du hast hin und wieder hast du gesagt, nicht so eine Kurve, Mama. Ja, hallo, nicht so eine Kurve. Kurve ist da, nicht so eine Kurve, Mama. Und das Essen war dann auch immer so angelegt, dass du wirklich nach 4, 5 Kilometern warst du fertig mit dem Essen. Der abgegessene Teller war im Auto. Ich habe ihn genommen, du schnell raus, ab zu Herrn Funder ans Schlagzeug. Schlagzeug spielen, ich so lange auf dem Schulhof. Im Winter war das nicht so der Burner, aber man kriegt das hin. Kind wieder eingesackt, ab in die Schule. So, dann Chor, eine Stunde, glaube ich, ne?
Ja, dann erstmal zurück. Dann bin ich in Chor. Genau. Dann war noch der Rest der Mittelstufenchorprobe.
Ja.
Da habe ich meine Hausaufgaben gemacht.
Genau.
Dann Oberstufenchorprobe selber, anderthalb,
genau,
Stunden.
Genau.
Bis 17.30 Uhr. 16 bis 17.30 Uhr.
Dann habe ich dich abgeholt
und
wieder.
Und 17.30 Uhr hast du mich abgeholt und hast mich nach Hause geholt.
Genau so. Und das haben wir gemacht. Lange, ne?
Ja. Die 8., die 9., die 10. Klasse.
Genau. 3 Jahre.
Komplett durch. Ja. Dann habe ich mit dem Schlagzeugspielen aufgehört. Und dann war nur noch die Chorprobe und ich hatte großes Glück, weil mit der 11. Klasse hatte ich Donnerstag so lange Schule, Dass ich dann
jetzt
entsprechend
machen wir noch mal einmal schnell Behinderung. Das muss ich jetzt, weil mir das gerade so einfällt. Ganz im Anfang, also so im allerersten Jahr, habe ich dann auch gedacht, ach komm, ich tue ihm meinen Gefallen und ich hole jetzt dann auch meine Tüte Pommes einfach irgendwie. Und dann gab es ja diese dreieckigen Tüten.
Die klassischen Holland-Tüten,
danke, ja. Und obendrauf bisschen Mayo natürlich, bisschen Ketchup, manchmal auch, rot-weiß. Und dann du also in die linke Hand diese Pommes-Tüte, wo ich überhaupt nicht drüber nachgedacht hatte, war einfach, dass die linke Hand mit zunehmendem Tun anfängt ja zu krampfen. Das heißt, du hast die Tüte immer fester gehalten, fester. Noch fester. Das wolltest du nicht, aber das ist ja deine Behinderung.
Ja, konnte ich ja nichts machen.
Von daher war eigentlich unten in der Tüte dann immer Püree.
Ja, stimmt. Oben Pommes, unten Pü.
So ein bisschen so irgendwie, da denke ich jetzt gerade dran. Aber es war auch eine schöne Zeit. Ja.
Pass auf, schlechter Witz, komm rein. Wie heißt das allgemeine deutsche Reh mit Vornamen? Kartoffelpü.
Kartoffelpü, genau.
Ja, genau. Ja. Ja, aber das ist genau derselbe. Es ist schön eigentlich, dass du es sagst, weil das ist derselbe Mechanismus wie mit der Scheißraupe.
Genau.
Das ist dieses konzentriertes Tun, ja. Krampft die Hand mehr und geht immer fester zu.
Genau.
Und dann matschst du natürlich aus einer Pommesmasse.
Also ich glaube, Pommes hat es nur zweimal gegeben.
Ja, mein Gott. Ja, aber so, das haben wir einige Jahre. Also, ne, 8., 9., 10. Klasse Minimum.
Ja, klar.
Und vor allem, was ganz spannend war für mich jetzt, also aus heutiger Sicht sage ich, das war genau die perfekte Zeit, weil in der Klasse ging das Mobbing los. Wir wurden mit zwei Klassen zusammengelegt. Ja. Aus Klasse A, B, C, D wurde gemacht A, B und C.
Ja.
Wir wurden aus Cäsar Bertha und wurden zusammengelegt mit der ehemaligen B. Und da gingen ja in klassenintern die Probleme für mich los.
Ja.
Der Vorteil daran, ich hatte durch den Oberstufenchor und die Jungs, die da drin waren, ja klar, ich war ja 3, 4, 4,5 Jahre jünger. Also ich meine, ich war 11., 12., 13. Klasse und ich als kleiner Achter dabei, wo du so sagst, was will das Pissblach jetzt hier? Aber die Jungs haben mich einfach großartig aufgenommen.
Genau.
Bin nie vergessen. Der Sascha, der damals noch dabei, der Olschi und die Jungs, wie sie alle hießen. Und wir hatten einfach ein ganz großes Miteinander. So hatte ich in der Pause eben die Sicherheit, zu meinen Chorjungs flüchten zu können.
Genau.
Und durfte ganz normal, das haben die Lehrer Gott sei Dank mitgeduldet, in der Raucherecke bei den Großen stehen, ohne zu stören irgendwie, weil du mit den Chorjungs zusammen warst, derweil in den Unterrichtsstunden ja durchaus auch irgendwie der Bär steppte.
Genau.
So. Und ich glaube, in den Stunden der Bär steppte, ist, glaube ich, ein ganz guter Cliffhanger zu sagen, die Story geht noch weiter.
Oh ja.
Wir haben eine ganze Menge schon erzählt, wir haben eine ganze Menge auch schon vorgegriffen und trotzdem ist noch ganz, ganz viel, was wir im Miteinander.
Diesen Erdkundelehrer.
Ja,
zum Beispiel.
Den zweiten Erdkundelehrer.
Diesen Sportlehrer, zum Beispiel.
Den Sportlehrer müssen wir noch. Wir müssen noch Klassenfahrt in der 10. Klasse ins Dreiländereck. Wir müssen noch Klassenfahrt in der 12. In der 12. Klasse nach Rom. Wir müssen deine Sicht auf mein Kind wird 3 Jahre lang gemobbt und ich kann nichts dagegen tun, außer ihn mit gewissen Dingen unterstützen. Ich habe es ja in der Podcast schon gesagt, wir müssen ja jetzt auch irgendwie dahin kommen, dass aus diesem kleinen, braven Kind der Lederjackenträger wird, der Ringträger wird, der Lederhosenträger wird, der Stiefelträger und da kommt
aber die
ja jetzt noch
Klassenfahrt nach Österreich. Da freue ich mich schon drauf, weil da
habe ich
ein besonderes Verhältnis auch zu dem betreuenden Lehrer. Also das war
greif nicht
zu
viel vor.
Nein,
kommen also noch ganz ganz besonders coole Storys irgendwie mit ganz tollen Hintergrundinfos, gerade auch für die zuhörenden lehrenden Kollegen. Das darf ich einfach mal so sagen. Da kann man, glaube ich, an der Stelle ganz ganz viel auch als seiender oder werdender Pädagoge lernen. Das glaube ich wohl schon.
Und als Eltern eines behinderten Kindes sage ich jetzt einfach noch, auch behinderte Kinder können Pommes essen. Man muss sie ja nicht in Tüten servieren.
Genau, es gibt ja Schalen.
Genau.
So, apropos Schale. Schale ist jetzt ein guter Unterbrecher, weil wir gucken uns jetzt an, wie die deutsche Nationalmannschaft hoffentlich näher an die Weltmeisterschaftsschale herankommt. Denn
kommen Sie.
Es kommt die Handball-Weltmeisterschaft. Deutschland spielt gegen Serbien um 18 Uhr. Jetzt ist es 17:20. Deswegen verabschieden wir uns jetzt, weil wir noch was zu essen fassen müssen vorher. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche und verabschieden uns hiermit. Wir, das sind
Mama
und Jan. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Ciao.
Feedback und Fragen gehen wie immer an hn-schuela-coaching oder an @herzausnorden-edu-coaching. Also dann, bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, hi und herzlich willkommen beim Herz aus Norden Podcast. Dein Jan. Ciao.